Und also auf dieser kommunalen Ebene hat die Brandmauer unglaublich viele, vielleicht kleine, aber unglaublich viele Löcher.
Mahlzeit.
Nach der Bundestagswahl wollen wir uns anschauen, ob die sogenannte Brandmauer standhält. Wie positionieren sich die Parteien, vor allem die CDU, zur AfD? Hält das Versprechen einer Brandmauer oder bröckelt sie langsam? Dazu habe ich vor einer Woche mit Carsten Kosch wieder gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und forscht an der FU Berlin. Schön, dass du da bist. Carsten, möchtest du uns einmal kurz erzählen, wie du zu deinem Beruf als Politikwissenschaftler gekommen bist und warum du dich gerade mit der AfD beschäftigst?
Ich bin tatsächlich eher zufällig an der Uni in der Forschung gelandet und nach meinem Studium, man ist ja oft so, dass man nicht genau weiß, was eigentlich passieren soll. Und dann gab es da diese Ausschreibung und ich bin sehr glücklich geworden da und deswegen ist es nicht einfach, aber habe ich es geschafft, an der Uni zu bleiben und habe da das Glück, sehr viel Freiheiten zu haben, habe deswegen mich beschäftigt mit Rechtsextremismus sehr viel, habe schon immer mich mit Rechtsextremismus und Antisemitismus beschäftigt und habe dann über die Piratenpartei promoviert, an die sich vielleicht einige noch erinnern, so eine Kleinstpartei, die sich viel mit Internet, Datenschutz, Datensicherheit so beschäftigt. Und als dann die AfD gegründet wurde, war das wie so eine Art logische Konsequenz, irgendwie, dass ja, okay, ich habe mich mit kleinen Parteien beschäftigt und ich habe mich mit Rechtsextremismus beschäftigt, also gucke ich mir diese Partei an. Und deswegen verfolge ich eben eigentlich seit der Gründung die AfD relativ. Also so detailliert wie möglich, wie es meine Zeit erlaubt.
Die AfD ist ja leider, seitdem du sie beobachtet, quasi seit der Gründung, ziemlich gewachsen und das ziemlich rapide. Und jetzt ist ja im Zusammenhang mit der AfD in der letzten Zeit sehr oft der Begriff Brandmauer gefallen, um den es ja heute auch gehen wird. Um uns aber der Frage anzunähern, würde ich zunächst gerne den Begriff der Brandmauer erklären. Viel ist er ja gefallen und überall heißt es irgendwie, diese Brandmauer sei in Gefahr. Aber was genau hat es denn damit auf sich und welche Idee steckt dahinter?
Die AfD ist keine demokratische Partei, auch wenn sie demokratisch gewählt ist, wenn sie mitmachen darf. Sie ist nicht verboten, aber es ist trotzdem keine demokratische Partei im Sinne von, sie verstößt ganz grundsätzlich gegen unser Grundgesetz, gegen Grundwerte des Grundgesetzes und möchte, wenn sie könnte, würde sie elementare also Errungenschaften unserer Demokratie einfach abschaffen, vernichten. So. Und deswegen gibt es die Idee zu sagen, mit denen arbeiten wir Demokraten nicht zusammen. Mit denen haben wir nichts zu tun. Und es gab beispielsweise, als die NPD, also eine noch offensichtliche rechtsextreme Partei, in Landesparlamenten waren, da gab es diesen sogenannten Schweriner Weg und der sagte, wenn die einen Antrag stellen, lehnen wir ihn ab, Punkt. Und wenn die was sagen im Parlament, dann antwortet einer von uns Demokraten so, ihr seid Faschisten, Rechtsextremen, mit euch haben wir nichts zu tun, fertig, wir gehen nicht auf ein Podium mit euch, so quasi komplette Ausgrenzung. Und der Hintergrund ist natürlich nicht, oh, wir sind zu feige, uns mit den Argumenten der Partei auseinanderzusetzen, sondern es geht darum zu verhindern, dass die Partei normalisiert wird, dass der Eindruck entsteht, es wäre eine normale Partei. Denn wenn man mit denen irgendwie jetzt auf dem Podium sitzt und über Rente diskutiert oder über Umweltpolitik diskutiert oder so, abgesehen davon, dass eines ihrer Hobbys ist, einfach Sachen zu erfinden, zu lügen, was natürlich eine Auseinandersetzung schwer macht, ist, man normalisiert die Partei. Man erweckt den Eindruck, als wäre es eine normale Partei, mit der sich über inhaltliche Sachfragen zum Thema Rente zu diskutieren lohnt. Und das ist einfach nicht der Fall. Das ist keine normale demokratische Partei. Und der Begriff Brandmauer ist natürlich jetzt nicht eindeutig definiert und alle verstehen ihn so, wie sie wollen, im Sinne von, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Die einen sagen zum Beispiel, dass es bedeutet, man darf mit denen überhaupt nichts machen. Man darf mit denen nicht diskutieren, man darf mit denen nicht auf ein Podium gehen, man darf mit denen nicht zusammen abstimmen, man darf mit denen sich nicht absprechen, man darf die vielleicht nicht mal in der Kantine begrüßen. So. Und andere sagen, nee, nee, damit meinen wir nur, wir dürfen mit denen nicht Koalitionsverhandlungen machen. Wir dürfen mit denen nicht offiziell zusammenarbeiten. Aber zum Beispiel, wenn jetzt im Kreistag die einen Antrag für die Kita, für die bessere Ausstattung der Kita machen, dann können wir da natürlich zustimmen. Also so sagt, das ist ja keine Zusammenarbeit, sondern wir haben uns ja auch nicht abgesprochen, sondern einfach so ein guter Antrag, da können wir zustimmen. Da ist die Brandmauer trotzdem noch intakt. Und aus dieser unterschiedlichen Wahrnehmung von was Brandmauer ist, entsteht natürlich auch irgendwie viel Streit und Diskussion, weil die einen ständig sagen, oh, ihr die Brandmauer bröckelt, ihr übertretet irgendwie das, was akzeptabel ist, und die anderen sagen, nein, wir sind stabil, wir koalieren nicht mit denen und machen nur halt sachbezogen, oder jetzt wie Merz im Bundestag, der sagt, ich bringe einen Antrag ein, ich rede vorher nicht mit der AfD drüber, aber wenn die zustimmt, mein Gott, kann ich ja nichts dafür.
Okay, bevor wir uns jetzt noch weiter auf die AfD einlassen, würde ich gerne noch mal ins gesamte politische Parteienspektrum gucken. Du hast ja gesagt, die Brandmauer ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass sie eben stabil gegen antidemokratische Kräfte wirken soll, und extreme Parteien nicht zu normalisieren. Aber generell ist das Prinzip Brandmauer ja eben auf alle Parteien mit extremer politischer Ausrichtung anzuwenden. Gab es da im historischen Kontext, und du hast ja schon die NPD genannt, auch politische Parteien mit anderen extremen Ausrichtungen, die ebenfalls durch diese Brandmauer versucht wurden zu boykottieren?
Also es gab in der Vergangenheit ja verschiedene rechtsextreme Parteien, die so in einzelnen Landesparlamenten waren und mit denen dann die Demokraten in diesen Landesparlamenten nicht zusammengearbeitet haben. Also insbesondere die DVU beispielsweise. Bei den Republikanern war es ein bisschen anders, weil die nicht so eindeutig offen rechtsextrem waren. Aber bei so ganz offen rechtsextremen Parteien, also DVU, NPD, da gab es diese Brandmauer, auch wenn sie da vielleicht nicht so genannt wurde, die gab es da. Und dann gibt es noch, was man vielleicht ähnlich nennen könnte, aber eben nicht von allen. Also die CDU sagt ja, wir arbeiten nicht mit der Linkspartei, also PDS, Linkspartei zusammen, weil wir die ebenfalls für eine Gefahr für die Demokratie nur halt von der anderen Seite haben. Ich will jetzt gar nicht auf diese wissenschaftlich nicht besonders sinnvolle Hufeisentheorie eingehen, aber der Unterschied ist hier natürlich, dass es eben sich, dass nur die CDU das macht und nicht, also SPD, Grüne haben ja mit der Linkspartei schon zusammen regiert, und es war für die Demokratie jetzt auch nicht besonders problematisch, und deswegen würde ich das nicht als Brandmauer bezeichnen, sondern das ist halt eher dann irgendwie so ein Abgrenzungsbeschluss. Die CDU sagt, wir haben mit Linkspartei und AfD nichts zu tun. Das ist sozusagen unsere persönliche Brandmauer. Aber dass sich alle demokratischen Parteien zusammentun, das gibt es tatsächlich nur gegen ebenso eindeutig rechtsextreme, demokratiefeindliche Parteien wie AfD und dann eben NPD, DVU.
Jetzt hast du ja gesagt, dass so lange Zeit diese Arbeit Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausgeschlossen wurde, und zwar von ja allen demokratischen Parteien, denke ich, kann man so sagen. Aber in der Praxis hat doch bestimmt schon zumindest irgendwie auf kommunaler Ebene so ein Annäherungsprozess stattgefunden, oder? Also mit anderen Worten, wo bröckelt denn die Brandmauer bereits?
Ja, auf kommunaler Ebene bröckelt die Brandmauer, wenn man als Brandmauer versteht, keine Zusammenarbeit, keine Gespräche, kein gar nichts auf allen Ebenen. Und es gibt hauptsächlich von der CDU, aber auch von SPD und anderen Parteien gibt es auf kommunaler Ebene immer wieder Zusammenarbeit, gibt es teilweise, und dann ist eben die Frage, was heißt Zusammenarbeit? Also werden Gesetze gemeinsam beschlossen, werden Posten gemeinsam besetzt, teilweise passiert es einfach so, also man findet, beide finden den gleichen Antrag gut und stimmen dann eben dafür. Da könnte man sagen, na ja, dann müsstet ihr euch vorher überlegen, ob ihr das wirklich wollt. Also wollt ihr mit der AfD eine Mehrheit? Aber da kann man natürlich auch wieder sagen, es ist keine Zusammenarbeit. Manchmal aber auch wirklich abgesprochen. Man sagt, okay, wir müssen hier Posten besetzen. Wir hätten zusammen eine Mehrheit. Lasst uns doch die Posten irgendwie. Dann ist es eine richtige Absprache. So. Und es gibt es in Kommunalparlamenten immer mal wieder. Am Anfang wurde das kritisch begleitet oder wird das irgendwie dann so als Meldung in den lokalen Nachrichten irgendwie kommt es dann manchmal, wenn der Antrag vielleicht inhaltlich problematisch ist auch noch, also wenn es nicht um die Kita geht, sondern wenn es um Ablehnung von Geflüchteten geht oder so, dann kommt es auch in die überregionalen Zeitungen und dann meldet sich irgendwie der Bundesvorsitzende der CDU zu Wort und sagt, finde ich nicht gut, aber er kann halt auch nichts machen. Also wir sind ja ein föderales System und die einzelnen Landesverbände sind erstmal unabhängig von der Bundespartei und können selber machen und die Abgeordneten sind sowieso frei und der Bundesvorsitzende kann nicht den Abgeordneten im Kreistag irgendwie von Cottbus anweisen, anders abzustimmen oder so. Auf kommunaler Ebene gibt es auch immer noch das Problem, dass die Leute sich ja alle kennen in so kleinen Orten und dann sagt man, ja, ach, der ist doch nicht so schlimm mit dem, ich kenne den noch von früher und meinetwegen, ich auch mein Schulfreund kann ja Nazi sein, also dass ich den von früher kenne, ist ja noch kein Argument, aber halt auch, selbst wenn der ganz nett ist, also okay, ich weiß, inhaltlich ist der in Ordnung, muss man ja trotzdem sagen, okay, aber der steht für die AfD, der sitzt ja nicht als nette Privatperson in diesem Kreistag, sondern der ist ja für die AfD gewählt und deswegen vertritt er diese antidemokratischen Positionen. Aber das ist im Einzelfall natürlich irgendwie für die Leute vor Ort schwierig und auch die Partei vor Ort, insbesondere die CDU vor Ort, die muss ja auch selbst rational irgendwie überlegen, okay, was machen meine Wählerin, was machen meine Unterstützerin, wenn ich jetzt diesem Antrag nicht zustimme, der voll auf unserer Linie ist und die Leute wollen es, die mich gewählt haben und jetzt mache ich es nur nicht, weil die AfD das auch macht. Das ist für die ja auch schwierig. Also ich will es nicht rechtfertigen, aber man kann erklären, dass es irgendwie, also es gibt verschiedene Gründe, dass es passiert. So. Und also auf dieser kommunalen Ebene hat die Brandmauer unglaublich viele, vielleicht kleine, aber unglaublich viele Löcher. Oder man sagt eben, das ist mit Brandmauer meinen wir halt vor allen Dingen auf Bundes- und auf Landesebene keine Koalition oder so. Und dann ist okay, dann ist die Brandmauer noch intakt. Und also vielleicht noch ein Punkt, wir haben auch auf Landesebene haben wir schon vereinzelt Zusammenarbeit. Also in Sachsen hat die CDU also bei den Koalitionsverhandlungen mit der AfD Gespräche geführt. Sie haben es nicht verhandeln genannt, aber haben irgendwie Gespräche geführt. Und in Thüringen hat die CDU mit der AfD zusammen irgendwie Gesetze beschlossen. Also es passiert schon immer mal, aber natürlich auch unterhalb der Ebene von wir regieren zusammen oder wir machen Koalitionsverhandlungen. Aber es gibt Zusammenarbeit.
Und jetzt ist es ja so, dass sich viele AfD-Parteimitglieder offen rechtsextrem äußern. Und es gab ja auch immer wieder Kontroversen und zum Beispiel Aussprüche wie von Björn Höcke, alles für Deutschland, für den er ja tatsächlich auch rechtlich dann belangt wurde. Wie hat es denn die AfD trotz dieser extremen Äußerungen von Parteimitgliedern auf öffentlichen Auftritten und offensichtlicher antidemokratischer Parteipolitik geschafft, sich im deutschen Diskurs zu etablieren?
Ja, das ist eine spannende Frage. Und das hat vermutlich viel damit zu tun, dass die Partei angefangen hat als eine Partei gegründet wegen dieser Euro-Krise damals und noch gar nicht als Hauptthema hatte irgendwie Ausländer raus. Es stand zwar schon auch im Parteiprogramm mit drin, verklausuliert, aber das waren irgendwie so Profs und die haben hauptsächlich über Wirtschaftspolitik geredet. Und es war auch schon nationalistisch und es gab irgendwie auch immer so Anklänge von, ja, wir haben was gegen Homosexuelle und wir finden auch die Demokratie in Deutschland problematisch und so. Aber das war nicht das Hauptthema. Das fuhr so ein bisschen mit. Und die wirkten oder galten als irgendwie honorige Persönlichkeiten und ihr Thema war eben auch nicht rechtsextrem, also waren nicht offensichtlich rechtsextreme Positionen und dann hatten sie es relativ schnell geschafft, dass sie halt irgendwie in den Talkshows saßen, dass sie in den Zeitungen ganz normal als eine normale Partei interviewt worden sind. Als eine neue Partei vielleicht, auch als also noch nicht ganz eindeutig definierbare Partei, aber eben sie waren in den Talkshows und dann ist die Partei also eigentlich ja seit 2013 nach rechts gerückt, immer weiter und dann sind irgendwie erst ist Lucke ausgetreten und hat gesagt, ist mir hier zu rechts und dann ist Petri, die ihn rausgemobbt hatte, dann ist die ausgetreten, hat gesagt, ist mir zu rechts, weil Meuthen irgendwie sie rausgemobbt hat und dann ist Meuthen ausgetreten und hat gesagt, ist mir hier zu rechts, also die Partei rückt immer weiter nach rechts, auch ihre eigenen Leute finden komisch, die ist ja jetzt immer weiter nach rechts gerückt, aber da das so schrittweise und langsam passiert ist, gab es nie diesen einen Punkt, an dem man sagen konnte, wow, krass, das ist ja jetzt, oh, also die hat sich jetzt über Nacht in so eine Nazi-Partei verwandelt, die laden wir nicht mehr ein. Sondern die Journalistinnen haben einfach die Partei weiter eingeladen. Auch dafür gibt es natürlich, ich halte das für einen großen Fehler, aber auch dafür gibt es natürlich Gründe, diese vermeintliche Neutralität, die Medien natürlich überhaupt nicht haben müssen, aber von denen irgendwie manche glauben, dass es sie gäbe. Und auch natürlich so das Argument von, wir wollen irgendwie verschiedene Positionen abbilden und die werden ja gewählt, also müssen wir die Position irgendwie mit reinnehmen und okay, die sind jetzt nicht wirklich rechtsextrem, sondern es gibt nur, wir laden den rechtsextrem, also den Höcke laden wir nicht mehr ein, aber den Gauland, der ist ja noch okay. Und heute ist natürlich das Argument, wenn die so erfolgreich sind bei Wahlen und so viele Leute sie wählen und unterstützen, dann können wir die natürlich jetzt, dann müssen wir sie einladen, dann können wir die nicht mehr ausgrenzen und dann so. Und deswegen sitzen sie also in den Talkshows, sind sie in den Zeitungen, sind im Bundestag, werden eingeladen und so weiter. Und dann kommt diese Diskursverschiebung. Also sie können ständig das wiederholen. Die Positionen werden einfach, selbst wenn man ihnen widerspricht, aber sie sind im Raum, sie werden ständig gehört, ständig gesagt. So, und dann kommt ja auch noch dazu, dass die CDU, teilweise auch die SPD, aber vor allen Dingen die CDU ganz viele Positionen von der AfD schon übernommen hat, weil sie Angst haben, weil sie sagen, oh, wir müssen Wählerinnen zurückgewinnen, wir müssen aufpassen, dass die nicht noch größer werden. Die Leute wollen es, also übernehmen wir jetzt die Positionen und auch ihre Talking Points. Und das führt natürlich auch zu dieser Diskursverschiebung, die es dann wiederum noch schwerer macht. Also wie, mit welcher Begründung kann ich den AfD-Menschen in meine Talkshow nicht einladen, wenn der Sepp von der CDU genau dasselbe erzählt? So.
Und was die AfD-Mitglieder unter sich in Mitgliederversammlungen und auch Parteitagen oder eben in Fraktionen dazu besprechen, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ja, wie du schon eben angerissen hast, die Außendarstellung vor allen Dingen in Talkshows. Da sind die Äußerungen ja meist nicht ganz so radikal, um eben ein bisschen publikumsverträglicher zu sein. Und besonders interessant ist hier für mich die ehemalige Kanzlerkandidatin Alice Weidel, die Anfang Februar von der Zeit als Staatsschauspielerin bezeichnet wurde. Stellt sich die AfD nun gerade im öffentlichen Diskurs als staatsmännisch und professionell dar?
Also es gehört tatsächlich genau zur Taktik der AfD und allgemein zu rechtspopulistischen Parteien. Man sagt irgendwas ganz Schlimmes, öffentlich, halb öffentlich, und später dementiert man es dann und sagt, naja, das war nicht so gemeint. Und natürlich auch kombiniert mit die fiesen Medien, die linken Medien haben das hier aus dem Zusammenhang gerissen, die wollen uns nur fertig machen, deswegen skandalisieren die das jetzt so. Und das hat die AfD wirklich sehr professionell drauf. Und also beispielsweise, wenn wir uns erinnern, letztes Jahr Europawahlkampf, der Spitzenkandidat Matthias Krah war ja, ist ein ziemlich offener Neonazi, und hat irgendwie gesagt, ja, SS waren gute Leute und all diese Dinge. Und dann sagen die Parteivorsitzenden in der Talkshow, sagen, ja, damit haben wir nichts zu tun. Das ist ja unser Spitzenkandidat. Da kann ich doch nichts dazu sagen, was der sagt. Das müssen Sie den doch fragen. Da haben wir als Partei doch gar nichts mit zu tun. Ja, die Mitglieder haben den gewählt auf Platz 1. Ich als Vorsitzender habe damit gar nichts zu tun. Und es gibt so viele so absurde Beispiele, wie irgendwie, weiß ich nicht, Gauland sagt, sie spielen ihm ein Video ein, wie bei seiner Veranstaltung auf seiner Rede irgendwie Neonazi-Parolen gerufen werden. Und er sagt, ja, das habe ich gar nicht gehört. Ich stand da vorne, habe meine Rede gehalten, das habe ich gar nicht mitbekommen und ich habe sowieso natürlich da. Also man hat einfach nichts damit zu tun. Es war ein Missverständnis, man meinte das anders. Und das ist natürlich, also einmal führt es zu Aufmerksamkeit, also man kann damit Aufmerksamkeit generieren, ohne eben zu sagen, ja klar, wir sind eine Neonazi-Partei, sondern man schaltet es ab, aber die Aufmerksamkeit hat man trotzdem. Gerade weil natürlich auch Medien so funktionieren und sagen, oh, den laden wir doch morgen mal ein und hören uns doch mal an, warum er irgendwie gesagt hat, Schwule sollen ins Gefängnis. Da geben wir ihm doch mal extra Sendezeit und reden darüber mit ihm. Das ist also einmal Aufmerksamkeit, aber natürlich auch man erweitert den Diskursraum. Nachdem sich alle darüber aufgeregt haben, wenn man das noch fünfmal macht, irgendwann regt sich keiner mehr auf oder ist es halt irgendwie dann nur noch eine Fußnote in der Zeitung und dann kann man darüber reden. Und dann kommt in dieser Talkshow, in der man da gefragt wird, da wird dann ernsthaft diskutiert, ob Homosexualität vielleicht wirklich nicht irgendwie verboten werden sollte oder so irgendwie. Und das ist dann tatsächlich das Thema der Talkshow. Völlig absurd, aber also, wie gesagt, ich glaube, die Journalistinnen haben bei dem Aufstieg der AfD auch eine Reihe von Fehlern gemacht. Aber natürlich nicht, also die sind natürlich nicht allein verantwortlich und wir alle als Gesellschaft haben eine Reihe von Fehlern gemacht. Aber jedenfalls ist es tatsächlich also eine ganz bewährte Taktik und auch nicht neu, also nicht, habe die AfD auch nicht erfunden, dass man eben irgendwie ganz furchtbare Dinge sagt, tabuisierte Dinge, Skandale verursacht, irgendwie dann später zurückholt, sagt, das war ich nicht, das meinte ich nicht so, das haben die Medien irgendwie falsch dargestellt. Genau.
Ja, und besonders hitzig diskutiert, auch in Talkshows, wurde ja ebenfalls Anfang Februar Friedrich Merz Bruch mit seinem noch im November 2024 öffentlich abgelegten Versprechen, niemals für eine Abstimmung im Bundestag mit der AfD zu kooperieren. Du hast es vorhin angesprochen. Und mit der Antragstellung zum Beschluss des sogenannten Fünf-Punkte-Plans hat er erstmals eine Abstimmung mit Hilfe der Stimmen der AfD durchgebracht. Die Stimmung ist daraufhin gegen Ende des Wahlkampfs ja nochmal ordentlich gekippt. Welche Folgen hatte dieses von vielen als Einriss der Brandmauer bezeichnete Vorgehen?
Also auf jeden Fall hatte es nicht die von Merz intendierte Folge, dass jetzt irgendwie die AfD dadurch klein gekriegt wurde, also dass irgendwie die AfD massiv Stimmen verloren hat. Das war ja das vorgebliche Ziel. Dass das nicht funktioniert, das wussten wir vorher schon, weil wir aus der empirischen Wahlforschung einfach wissen, das ist jetzt irgendwie keine Erkenntnis von mir oder so, sondern wir wissen, wenn im Wahlkampf die konservativen Parteien oder egal welche Partei, hauptsächlich die konservativen Parteien, das Thema Migration bedienen, wenn die das sagen, hochhalten, egal mit welchen radikalen oder guten oder so Lösungen, dann profitieren davon die Rechtsaußenparteien, das wissen wir schon. Insofern, diese Konsequenz hatte es nicht. Es ist jetzt auch nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, oh, damit hat Merz irgendwie die Koalition, jetzt nach der Wahl die Koalition vorbereitet mit der AfD. Also es ist auch nicht so ein, das glaube ich auch nicht. Oder dafür gibt es keine weiteren Anzeichen und alle, die Merz irgendwie kennen oder die irgendwie über ihn so berichten, sagen, man kann ihm wirklich glauben, dass er mit denen eigentlich nicht zusammenarbeiten will. Ich glaube, das größere Problem oder die größere Konsequenz wird sein, wie kann Merz jetzt einen Landesverband im Osten beispielsweise oder auch den Kreistag in Frankfurt-Oder irgendwie anrufen und sagen, ihr dürft nicht mit der AfD stimmen, ihr dürft nicht mit denen irgendwie das Gesetz durchbringen, ihr dürft nicht mit denen euch von denen tolerieren lassen in der Minderheitsregierung. Wie kann er das jetzt noch begründen? Die können ja immer sagen, naja, hast du doch selber gemacht. Und klar kann man dann irgendwie sagen, ja, das waren andere Umstände, das war nicht so eine tolle Zusammenarbeit. Aber ich glaube, das Problem ist die Begründung von Merz, warum er das gemacht hat. Und er hat gesagt, ich kann es mit meinem Gewissen hier nicht mehr vereinbaren. Die Lage ist so furchtbar. Also ich habe das zwar versprochen und wir haben diese Regelungen, diesen Parteitagsbeschluss und so weiter, aber mit meinem Gewissen kann ich es nicht mehr vereinbaren. Und dieses Argument kann natürlich jeder Landesvorsitzende in Ostdeutschland oder wo auch immer, kann natürlich sagen, ja, du, ich weiß, ihr wollt es eigentlich nicht, aber ich gucke mir die Situation hier bei uns im Land an und mit meinem Gewissen kann ich es nicht mehr vereinbaren, deswegen muss ich schweren Herzens mit der AfD zusammengehen. Also ich glaube, das ist langfristig, wird das für ihn, also für Merz, ein großes Problem, weil er das schwer wieder eingefangen bekommt. Und vielleicht noch eine zweite Konsequenz jetzt von der AfD abgesehen, was Merz öffentlich, also die sozusagen für die breite Bevölkerung, Merz hat gesagt, die Situation in Deutschland ist ganz, ganz furchtbar. Wir stehen kurz vor dem Untergang. Wir müssen jetzt unbedingt und richtig krass was tun. Es ist ganz schlimm. Es muss ganz, ganz, ganz doll jetzt was passieren. Jetzt sofort. Wir können nicht bis nach der Wahl warten. Jetzt ist es unglaublich wichtig. So, passiert ist gar nichts. Das ist nicht, also es ist ja nichts umgesetzt worden. Und er wird auch nach der Wahl jetzt in der Koalition mit einer anderen demokratischen Partei, wird er das, was er da gefordert hat, nicht umsetzen können. Schon, weil es faktisch nicht umsetzbar ist. Die Bundespolizei hat gesagt, wie viele tausend Leute er da noch einstellen müsste. Es verstößt gegen Europarecht, es verstößt gegen und so weiter. So. Und was bleibt jetzt aber davon hängen? Merz sagt, es gibt eine Riesenkatastrophe. Und Merz kann nichts dagegen tun. Und das ist natürlich für die öffentliche Diskussion über das Thema und für die AfD ganz wunderbar. Also für die öffentliche Diskussion furchtbar, für die AfD ganz wunderbar, weil die natürlich, also weil in der Bevölkerung, bei denen, die Merz zugehört haben, die ihm vielleicht glauben, der Eindruck entsteht, okay, es gibt diese Katastrophe, aber du, Merz, tust gar nichts dagegen. Du hast es versprochen, du hast gesagt, es muss jetzt was passieren. Es passiert gar nichts. Welche Partei gibt es denn, die sagt, kümmern uns nicht so um europäisches Recht und machen einfach und erschießen die Leute an der Grenze? Da gibt es ja eine Partei, wählen wir die doch vielleicht. Also ich glaube, dass diese Form von Untergangsrhetorik aus demokratischen Parteien und dann verbunden mit, wir tun aber gar nichts oder können halt bestimmte Dinge nicht tun als demokratische Partei, wegen Recht und Gesetz und so, dass die für den Erfolg der AfD, also die sind führen zu Zuwachs der AfD und sind ein großes Problem also für die Diskussion, die demokratische Kultur im Land und so weiter.
Ja, und du hast ja jetzt gesagt, dass Merz nicht unbedingt eine Koalition mit der AfD vorbereitet hat, aber mit seinem kontroversen Kurswechsel in der Asylpolitik hat er ja insbesondere bei den Linken, bei der SPD und bei den Grünen für große Empörung gesorgt. War es das nun mit einer möglichen Koalitionsbildung mit einer dieser Parteien? Und was würde dann in der Konsequenz eine Minderheitsregierung unter Merz für die Mehrheitsfindung bei Anträgen im Parlament bedeuten?
Ja, das ist die große Gefahr, ne, dass die demokratischen Parteien jetzt nicht mehr miteinander können. Es wird schon Verhandlungen geben. Also alle haben ja signalisiert, sie wollen irgendwie miteinander reden. Das wird schon passieren. Aber natürlich muss man gucken. Merz hat ja gesagt, in dieser Frage wird es mit mir keinen Kompromiss geben. Und so kann man natürlich nicht in Verhandlungen gehen, wenn man sagt, in diesem Punkt, mit diesen auch ja absurden Forderungen, von denen er weiß, dass die Grünen das auf keinen Fall mittragen können und eigentlich auch die SPD nicht, weil es ja gegen, wie gesagt, es ist rechtswidrig und so weiter. Und wenn man jetzt sagt, mache ich keinen Kompromiss, dann ist es für Verhandlungen schlecht, aber natürlich auch für die öffentliche Wirkung wieder. Da legt man die Latte sehr hoch, sagt, es gibt diese Katastrophe und das ist so schlimm, ich kann da keinen Kompromiss eingehen. Wenn er jetzt am Ende doch einen Kompromiss eingeht, wie es bei Koalitionsverhandlungen üblich ist, dann sieht es wieder irgendwie schlecht aus. Dann können wieder die Leute sagen, naja, muss ich doch AfD wählen, wenn ich das hier so, diese radikale Lösung will, die Merz ja selber gefordert hat. Dann vielleicht Nebenbemerkung, der Kompromiss ist ungefähr die beste Erfindung seit, weiß nicht, Klospülung und Rat oder so. Ne? Wir hauen uns nicht mehr die Köpfe ein, weil wir uns streiten und wir sagen, okay, wir sind nicht einer Meinung, aber wir treffen uns im Parlament oder irgendwie und finden was, wo wir beide irgendwie mit leben können. Und dann ist es nicht die für mich perfekte Lösung, aber für dich auch nicht. Und wir sind irgendwie beide halbwegs zufrieden oder halbwegs unzufrieden, aber es ist nicht einer hat den anderen irgendwie umgehauen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und es wird in der öffentlichen Debatte in Deutschland sehr oft irgendwie negativ dargestellt, so ein Kuhhandel, Hinterzimmer, Geschmauschel und so. Und natürlich, wenn Merz das irgendwie jetzt auch sagt und sagt, okay, da ist kein Kompromiss möglich, da darf es keinen Kompromiss geben in dieser Frage, da muss ich mich 100% durchsetzen, 100%, dann ist es natürlich auch wieder blöd. So, und nehmen wir an, die Koalitionsgespräche scheitern, dann gibt es zwei Möglichkeiten, Neuwahlen oder eben eine andere Regierung. Koalition mit der AfD halte ich für ausgeschlossen, aber natürlich könnte Merz sagen, ich mache eine Minderheitsregierung. Die bräuchte in manchen Fällen ja beispielsweise, also bräuchte ja dann eine Mehrheit. Also eine relative Mehrheit braucht er irgendwie immer, wenn er was, aber manchmal auch eine absolute Mehrheit so, und die bekommt er dann mit, ja, mal gucken mit wem. Und mit wechselnden Mehrheiten. Also man kann eine Minderheitsregierung bilden und macht einen Tolerierungsvertrag. Also könnt sagen, so, mit folgenden Parteien arbeite ich zusammen, wir regieren nicht zusammen, aber wir sprechen uns trotzdem jetzt ab und jeder kann irgendwie ein paar Sachen in so einen Koalitionsvertrag oder Tolerierungsvertrag irgendwie reinschreiben. Aber es gäbe eben auch die Möglichkeit, so mit wechselnden Mehrheiten. Also man guckt einfach mal und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass in Fragen von Migrationspolitik, innerer Sicherheit, aber auch irgendwie weiß ich nicht, Kulturpolitik und Leitkultur und dieses, wir wollen nicht so viel an den Holocaust erinnert werden, all diese Sachen, da könnt ihr natürlich mit der AfD zusammenstimmen, weil die Übereinstimmung in programmatischen Punkten zwischen CDU und AfD in vielen Bereichen eben doch höher ist, als Merz es gerne hätte. Und das wäre dann natürlich eine offensichtliche Form von Zusammenarbeit und hätte auch nichts mehr mit Brandmauer zu tun. Und ich halte das nicht für besonders realistisch. Die also Minderheitsregierungen sind nicht beliebt. Die Hürden sind dafür auch sehr hoch. Also er müsste sich auch erstmal irgendwie zum Kanzler werden lassen und da gibt es irgendwie viele Gefahren, wie das und also was da alles schiefgehen kann auf dem Weg und so. Und ich glaube auch nicht, dass er das inhaltlich will, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Aber das ist sozusagen die, also wenn ich ein Szenario malen müsste, wie die AfD in nächster Zeit massiv an Einfluss gewinnt, dann ist das das Wahrscheinlichste. Die Koalitionsverhandlungen scheitern und Merz macht eine Minderheitsregierung und lässt sich von der AfD immer wieder irgendwie in einzelnen Gesetzen zu einer Mehrheit verhelfen. Und die AfD hat dann natürlich damit massiv Einfluss auf die Gesetzgebung.
Dem ZDF-Politbarometer zufolge erfährt die verschärfte Asylpolitik wie ausnahmslose Zurückweisung von Asylsuchenden ohne Einreisedokumente, wie es zum Beispiel Merz gefordert hatte, ja, zunehmende Unterstützung und Zustimmung in der Bevölkerung. Und das erschwert natürlich die Abgrenzung gegenüber den Forderungen der AfD, die sich ja gewissermaßen als Urheber und so stärkste Treiber, also quasi das Original der Migrationsdebatte begreifen. Kann man das so sagen oder muss man das vorsichtiger deuten?
In der Art, wie die Debatte geführt wird, vor allem also von der AfD, aber eben ja auch von der CDU, auch von der SPD und selbst, also die Grünen sind ja auch da in der Nähe schon, aber auch ja die SPD und die in den Medien und im Wahlkampf und in den Duellen und so, das war ja immer, war das ja immer irgendwie dieses, nicht nur das Thema, sondern auch sozusagen die Stoßrichtung der Debatte, die müssen alle weg, die sind eine Gefahr, wir müssen irgendwie, und wenn so darüber geredet wird, auch so vereinfacht über so ein komplexes Thema, man könnte die einfach alle abschieben, warum müssen die nicht jeden Tag irgendwie ein Flugzeug weg mit denen und so, dann finde ich völlig nachvollziehbar, dass in die Bevölkerung, dass in der Bevölkerung bei Umfragen irgendwie dieses Ergebnis rauskommt. Und wenn man mit den Menschen, also wenn der politische Diskurs differenzierter wäre und man irgendwie deutlicher erklären würde, okay, was sind eigentlich die Regeln, wer kommt eigentlich warum, wer muss eigentlich gehen warum, wieso ist es nicht einfach, die Leute irgendwo hinzubringen, wenn die zum Beispiel keinen Pass haben oder eben was ist mit, also Leute, die nicht kommen dürfen, aber bei denen es trotzdem Gründe gibt, dass wir sie nicht in ihr Heimatland zurückschicken können und, dann wäre da, glaube, also es wäre, glaube ich, für die Debatte und also für die dann für das Ergebnis von so einer Umfrage wäre das natürlich besser. So. Aber wenn es jetzt dieses Umfrageergebnis gibt und diese Stimmung in der Bevölkerung, die ja auch, also wie gesagt, es gibt ja die Problemwahrnehmung, ist ja nicht von den Medien oder von der Politik irgendwie erfunden. Also es gibt ja dieses Problem, also es gibt ein objektives Problem und es gibt auch eine Problemwahrnehmung. Aber eben die Form von das Framing dazu in der politischen Debatte im Wahlkampf führt zu problematischen Konsequenzen. So, aber es gibt jetzt diese Konsequenzen und jetzt muss die CDU sagen, was machen wir damit? Inhaltlich ist es die AfD, die mit uns da irgendwie am nächsten dran ist. Und wenn zum Beispiel es jetzt eine Koalitionsregierung von demokratischen Parteien gibt und die CDU kann ihre Maximalforderungen nicht so umsetzen, wie sie es versprochen hat und mit dem, oh, es kann keinen Kompromiss geben, dann kann es natürlich, fällt es der AfD leicht zu sagen, na passt auf, ihr seid zwar in der Regierung mit den anderen, aber lasst uns doch zusammen hier das machen, hier, wir stimmen zu, lasst uns doch das beschließen, diesen, weiß nicht, Migrationsgesetz, die bringen einfach das jetzt nochmal, können ja als Gesetz zum Beispiel könnte die AfD einfach nochmal einbringen, was Merz jetzt gerade eingebracht hat. Das ist ja ist auch eine beliebte Taktik von Rechtsextremen, dass sie quasi CDU-Anträge nehmen, die als eigene Anträge einbringen und dann muss die CDU entweder mit den Rechtsextremen stimmen oder gegen ihren eigenen Antrag stimmen. Also das wird auf jeden Fall für die CDU in den nächsten Jahren, also wenn sie jetzt regiert als Regierungspartei, wird es für die CDU auf jeden Fall schwierig, sich da inhaltlich von der AfD abzugrenzen, weil die inhaltlichen Überschneidungen oder Schnittmengen teilweise doch recht groß sind.
Genau. Und siehst du durch diese Diskursverschiebung gerade zu so Themen wie Migrationspolitik und die Ereignisse aus den letzten Wochen die Wahrnehmung und Einhaltung demokratischer Werte eben auch in der Bevölkerung in Gefahr?
Ja, ich glaube, also natürlich gibt es ein Problem und über Probleme müssen Politikerinnen reden und sie müssen versuchen, sie zu lösen. Und natürlich sind Lösungen nie einfach, aber man kann eine Reihe von Dingen tun. Aber die Art, wie darüber geredet wird, führt auf jeden Fall zu, erstens, also es geht wenig irgendwie um Menschenrechte, Menschenwürde, Artikel 1 des Grundgesetzes und so wird vergessen. Dann entsteht so ein Dezisionismus, nennt man es, also so ein, wir müssen jetzt was tun. Es geht nicht mehr um Verfahren, um Regeln, um wie können wir das irgendwie machen. Alle Dinge sind immer kompliziert im Leben, aber es wird uns verkauft. Nein, wir haben da eine ganz einfache Lösung. Bam. Und wenn ich rankomme, am ersten Tag passiert das. Und das ist einfach unrealistisch, aber es verändert also den Diskurs nicht nur für dieses Thema, sondern das Gefühl, okay, wir müssen weniger reden, wir müssen mehr handeln. Vielleicht die Demokratie ist uns zu langsam oder dieses Ganze mit den Entscheidungen und Regeln. Und dann können die noch, Merz hat ja sich darüber aufgeregt, dass die Asylbewerberinnen irgendwie Zugang zu einem Anwalt haben und dann irgendwie das Verfahren nochmal. So ist Rechtsstaat. Man kann immer gegen alle Entscheidungen, Verwaltungsentscheidungen kann man klagen. Das ist im Rechtsstaat so. Muss mir nicht gefallen. Aber zu sagen, nee, das muss weg, das muss alles schneller gehen, die dürfen das nicht mehr, das ist halt schon. Wie sagt man, also das ist so eine Rutschbahn, ne, dass man, dann jetzt reden wir darüber und dann muss es irgendwie weg und dann muss es schneller gehen und so. Und das können wir auch dann auf andere Themen. Also es ist nicht nur beim Thema Migration, sondern es macht irgendwie die demokratische Kultur kaputt. Und die Leute haben irgendwie, reden nicht oder die Demokratie wird ihnen madig gemacht. Die Demokratie mit ihren vielen Vorzügen und mit ihren vielen Problemen und zum Beispiel eben, dass sie langsam ist, weil sie alle einbeziehen will und weil sie irgendwie Kompromisse finden will. Ich finde das eine ganz tolle Sache, aber das führt eben zum Beispiel dazu, dass sie ein bisschen langsamer ist und dass nicht einer sich vorne hinstellt und sagt, so, wir machen das jetzt so, ich sage das jetzt hier an. Merz sagt am Tag 1 mit Richtlinienkompetenz. Und so funktioniert eine Koalitionsregierung natürlich nicht. Er kann nicht am Tag 1 dem Innenminister der anderen Partei, wenn er jetzt regiert mit einer anderen Partei, kann er dem nicht anweisen, was der machen soll am ersten Tag. So funktioniert Regieren nicht in einer Koalitionsregierung. Und es gibt auch noch einen Bundesrat und ein föderales System und so weiter. Aber der starke Mann und wir müssen jetzt hier irgendwie schneller und handeln und es geht nicht um, also vielleicht noch ein Thema Flüchtlingspolitik so. Was Olaf Scholz in den letzten Jahren gemacht hat, wenn man als Ziel hat, Flüchtlingspolitik zu reduzieren, ist irgendwie jahrelang haben sie auf europäischer Ebene, haben sie mit den nordafrikanischen Staaten irgendwie, die haben den Milliarden gegeben, damit die dafür sorgen, dass die Leute in der Wüste verdursten und so weiter. Also sie machen ja viel, um die Zahlen runterzubekommen. Und das ist sozusagen eben so, löst man das Problem, wenn man es als Problem sieht, was ich, ist jetzt egal, aber also, wenn man sagt, wir wollen das so machen, dann ist das der demokratische Weg, dass man sagt, wir machen hier irgendwie verschiedene Maßnahmen, reden miteinander, so. Und die Zahlen gehen runter. Und Merz stellt sich hin und sagt, so, wir müssen hier, das muss irgendwie radikaler, wir müssen die irgendwie so weg und wir achten nicht mehr auf die Regeln und so. Und ich glaube, das ist für den demokratischen Diskurs, für die Demokratie im Land, nicht nur bei dem Thema, sondern allgemein für alle Themen sozusagen ist es schlecht.
Radikalisierung gerade im Sprachgebrauch beeinflusst ja auch unser Denken. Ist im Zuge der Debattenverschiebung hin zu Themen wie Migration und Flüchtlingen und der Normalisierung von Unwörtern wie die von der AfD geforderte und nun sogar im Wahlprogramm öffentlich erwähnte Remigration die Mitwirkung der extremen Rechten in öffentlicher Wahrnehmung legitimiert worden?
Sprache verändert das Denken und damit auch, was wir tun am Ende. Und wenn wir zum Beispiel über Menschen, die vor Krieg, vor Hunger, vor Katastrophen irgendwie fliehen, wenn wir die mit einer Sprache aus Krieg oder so mit Naturkatastrophenmetaphern irgendwie bezeichnen, also das ist eine Invasion oder auch Flüchtlings-Tsunami-Welle, dann trägt es zu einer Entmenschlichung bei. Und wenn also ein Tsunami kommt, dann muss man sich davor schützen, dann muss man sich irgendwie dagegen wehren, wenn es möglich ist. Und es legitimiert in den Köpfen von Menschen dann beispielsweise Gewalt. Und wir können es sehen, dass wenn man sich anguckt, irgendwie wer greift so Unterkünfte an, also wer auch Menschen, aber bei Unterkünften und brennt die ab, damit irgendwie in seine Gegend keine Geflüchteten ziehen können, dann sind es natürlich überzeugte Neonazis, aber es sind auch Leute, die das Gefühl haben, sie müssen da irgendwie was tun. Es ist Notwehr, sie müssen sich wehren, sie müssen irgendwie sich schützen. Und da spielt diese Rhetorik, die von der AfD und anderen Rechtsextremen oder Neonazis irgendwie aufgebracht wurde und aber von demokratischen Parteien leider übernommen wurde, spielt da eine große Rolle. Und das sieht man, also bei dem Thema mit Flüchtlinge, Migration sieht man das besonders gut. Aber diese sprachliche Verrohung oder diese, das kann, das gibt es natürlich auch bei anderen Themen. Und die ist ein großes Problem. Und da müssen wir alle als Menschen, als Demokratinnen aufpassen, welche Begriffe benutzen wir, wenn wir in einer Talkshow sitzen, also tun wir jetzt nicht alle so regelmäßig, aber dann welche Begriffe übernimmt man da, auch wenn der AfD-Mensch nicht dabei ist, wenn seine Sprache dabei ist, weil CDU oder SPD seine Sprache übernehmen, dann hat der AfD-Mensch schon gewonnen, dann muss er da gar nicht mehr sitzen, sondern dann ist sozusagen, wird er sein Framing, werden seine Botschaften irgendwie trotzdem über diese Sprache trotzdem vermittelt. Und wenn wir irgendwie mit Freundinnen darüber reden oder so, dann welche Sprache benutzen wir? Und ich meine damit nicht so, oh, woke Sprachpolizei oder so, sondern es geht einfach darum, zum Beispiel, dass man irgendwie eine nicht menschenverachtende Sprache benutzt. Das ist jetzt, also das ist keine hohe Anforderung, finde ich. Und jetzt nicht irgendwie übertrieben politisch korrekt oder so ein, was da irgendwie benutzt wird als Kampfbegriff geben. Einfach eine Sprache, die Menschen nicht entmenschlicht oder die nicht irgendwie die Menschenwürde mit Füßen tritt, die niemanden irgendwie angreift. Finde ich, ist keine hohe Forderung. Aber das würde auf jeden Fall schon helfen. Und das ist natürlich ein besonderes Problem, wenn man jetzt irgendwie über die AfD berichtet, über deren Forderungen, über deren Wahlprogramm, irgendwie, wie berichtet man darüber, ohne gleichzeitig deren Sprache zu übernehmen? Und wir wissen aus der Forschung beispielsweise, dass selbst wenn man Sachen negiert, also wenn man sagt, nein, das so ist es nicht, dann bleibt die Originalbotschaft hängen. Also wenn ich immer wieder höre, kriminelle Ausländer, und dann sagen die einen, ja, Ausländer sind kriminell, und die anderen sagen, nein, Ausländer sind nicht kriminell. Du lügst, du hast die Statistiken gefälscht, das stimmt überhaupt nicht, Ausländer sind gar nicht kriminell, bleibt, wenn ich das höre, bleibt in meinem Kopf die Wortkombination Ausländer und kriminell. Die bleibt in meinem Kopf hängen und die ist später abrufbar. Das kann man messen. Also das ist dann nicht mehr Politikwissenschaft, das ist dann Linguistik oder Soziolinguistik oder so. Man kann das messen. Die Leute, selbst wenn, also wenn in der Talkshow einer sitzt und sagt, Ausländer sind kriminell und der andere sagt, ich mache das jetzt auch gerade und die Leute hören es, der andere sitzt in der Talkshow und sagt, nein, Ausländer sind nicht kriminell, dann ist sozusagen im Kopf von Leuten kombinieren sich die Wörter Ausländer und kriminell und es ist dann abrufbar. Und wenn er das später irgendwo wieder hört und liest von einem AfD-Menschen oder von einem CDU-Menschen, dann klingelt es und sagt, ah ja, stimmt, das ist was ich schon wusste. Die Wörter ergeben in meinem Kopf einen Sinn, einen Zusammenhang. Und auch deswegen ist es so wichtig, irgendwie auf Sprache zu achten, Und nicht nur einfach zu sagen, nein, das stimmt nicht, sondern das zu dekonstruieren. Also zum Beispiel die Möglichkeit wäre ja, so wie wir jetzt hier darüber reden oder eine Talkshow, nicht nur zu sagen, nein, das stimmt nicht, sondern Moment, reden wir doch mal darüber, warum sagt dieser AfD-Vertreter das jetzt hier gerade? Was will der damit erreichen? Was passiert damit? Warum benutzt er diese Sprache? Es geht natürlich in so einer Talkshow irgendwie nicht besonders gut. Ein Grund mehr, dass ich sagen würde, man soll die nicht einladen. Und natürlich muss man sich mit ihnen beschäftigen und mit ihrer Sprache und so, aber eben nicht in so einem Talkshow-Format am besten. Auch in Schulen, die sollten auf keinen Fall irgendwie auf dem Podium sitzen und dann hat man irgendwie genau dieses wieder und diese Sprache, sondern man soll sich natürlich im Unterricht mit der AfD beschäftigen, soll das Parteiprogramm sich angucken, soll Reden lesen und so weiter in einer guten Unterrichtsreihe und sagen, okay, warum machen die das? Was passiert da gerade mit der Sprache? Welche Wirkung hat es? Welche Kommunikationsstrategien stecken dahinter? All diese Sachen kann man ja irgendwie analysieren und damit versuchen, so ein bisschen aufzubrechen, weil es tatsächlich also Sprache prägt unser Denken, ist, wenn wir über Rechtsextremismus, über Faschismus irgendwie reden, tatsächlich ein sehr großes Problem.
Ich würde aber gerne nochmal auf das Thema der Debattenverschiebung zurückkommen. Davon hatten wir es ja in den letzten Minuten schon ein paar Mal. Im Vergleich zu 2019, wo die wichtigsten Themen des Wahlkampfs zur Europawahl der Klimaschutz und soziale Sicherheit waren, ist ja die Agenda nun zur Bundestagswahl 2025 deutlich nach rechts gerutscht. Welche Folgen hatte das?
Naja, es führt erstmal ganz offensichtlich einfach zum Erfolg der AfD. Die AfD muss im Wahlkampf gar nicht so sehr überzeugen. Also es ist ja eine Frage, wie man selber irgendwie so durchdringt. Und die andere Frage ist, sind die Themen, die mit der Partei verbunden werden, gerade wichtig? Und wenn die CDU macht ja seit Jahren quasi faktisch Wahlkampf für die AfD, indem sie sagt, unser größtes Problem ist Migration. Oder wie Generalsekretär Lindemann sagte, wir haben in Deutschland drei Probleme: Migration, Migration und Migration. Und das ist einfach so ein, er könnte auch sagen, wählt AfD bitte. Das ist also diese Verschiebung hin zu Themen Migration und Sicherheit hilft der AfD. Punkt. Und für die Grünen beispielsweise ist es natürlich total schwierig, weil sie auf dem Feld nichts gewinnen können. Wenn sie sagen, ja, wir sind eigentlich für eine liberale Migrationspolitik, dann kommt es in der Debatte nicht gut an, weil die Leute, die das gut finden, da das gar nicht da irgendwie an dieser Debatte interessiert sind. Aber also sie müssen zu dem Thema irgendwas sagen, können da nichts gewinnen. Und das eigentliche Thema der Grünen, eben Klimaschutz, was in der Vergangenheit mit Fridays for Future und so irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Und weswegen dann Leute sagen, ah, ja, stimmt, ich bin ja auch für Klimaschutz, dann wähle ich doch mal die Grünen. Das spielt keine Rolle mehr. Und dann ist es für die Grünen schwer und auch für die SPD schwer. Die SPD hat sich ja dafür entschieden, irgendwie auch so eine in der Migrationspolitik im Prinzip auch die Rhetorik der CDU zu übernehmen. Aber trotzdem ist es für sie irgendwie schwer, da was zu gewinnen. Und also im Wahlkampf haben natürlich dann irgendwie die Grünen zum Beispiel, die überlegen dann, okay, wie können wir das ändern? Agenda-Cutting, also wie können wir dafür sorgen, dass jetzt nicht mehr über Migration geredet wird, sondern vielleicht wieder über Umweltpolitik. Aber wenn jetzt nicht gerade ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, dann ist es natürlich schwierig für eine einzelne Partei irgendwie wenn der gesamtgesellschaftliche Diskurs gerade voll in diese Richtung geht, und es dafür ja auch objektive Gründe gibt, irgendwie mit den Anschlägen beispielsweise, dann ist es für eine einzelne Partei schwer, das wieder zu ändern. Und dann kann in so einer Stimmung, aber auch eben in so einer Wahrnehmung von Problemen können dann eben linke oder grüne Parteien irgendwie viel weniger gut erfolgreich sein. Und zwangsläufig führt eben dann, ich habe schon mal gesagt, wir wissen es aus der empirischen Wahlforschung, das ist nicht irgendeine Vermutung oder irgendwie so eine steile These von mir oder so, sondern wir wissen es, wenn der Diskurs sich hin verschiebt zu, wir reden nur noch über Migration, dann mag das für die konservativen Parteien nicht schlecht sein, aber gewinnen tun dadurch am Ende vor allem die Rechtsaußen, die rechtsextremen Parteien.
Wow, das war jetzt alles ganz schön heavy. Und ja, nach so einem Gespräch tut es vielleicht gut, am Ende nochmal eine positive Botschaft zu hören. Es ist ja so, dass sich viele Leute Sorgen angesichts der erschütternden politischen Zerrüttung, insbesondere der demokratischen Mitte, machen. Hältst du das für berechtigt und was kannst du diesen Menschen mitgeben?
Das mit den Sorgen, und da gibt es ja auch Umfrageergebnisse, die das schützen, das finde ich erstmal einen total guten Hinweis, der in der Debatte häufig untergeht, weil es wird ja irgendwie, dann demonstrieren irgendwo in Dresden ein paar hundert Leute gegen Ausländer und dann wird so, oh, wir müssen deren Sorgen ernst nehmen, lassen uns sie doch mal zu Günther Jauch einladen und irgendwie Parteivorsitzende setzt sich mal zu denen hin und redet mit denen, weil die Sorgen der Leute ernst genommen werden müssen. Aber die Sorgen von vielen Hunderttausend und Millionen Menschen, die jetzt irgendwie auf der Straße waren gegen Rechtsextremismus, das sind ja auch Menschen, die Sorgen haben, nämlich genau Sorgen um unsere Demokratie. Und vielleicht tun die demokratischen Parteien, ich finde dieses Wort Mitte problematisch, also sagen wir die demokratischen Parteien, zu denen irgendwie jetzt eben Linke, FDP, SPD, Grüne, CDU, CSU alle ja dazugehören, vielleicht ist es, wäre es gut, wenn die sich auch auf die Sorgen dieser Menschen beziehen würden und die irgendwie berücksichtigen würden. So. Aber also um was, also ich bin auch, ich bin eben, ich bin in Sorge um unsere Demokratie. Demokratien, westliche liberale Demokratien gehen nicht unter, weil die Linken zu wenig auf die Straße gehen. Und sie gehen auch nicht unter, weil die Rechtsextremen oder die Faschisten irgendwie bei Wahlen 60% bekommen, sondern sie gehen unter, weil die Konservativen, also in dem Fall, wenn die Konservativen den Rechtsextremen die Macht irgendwie geben. Wir haben das in verschiedenen Ländern gesehen, dass entweder die Konservativen mit den Rechtsextremen zusammen plötzlich koalieren oder dass die konservativen Parteien irgendwie so rechtsextrem werden oder also in Großbritannien irgendwie Probleme oder beispielsweise einfach einen Kandidaten aufstellen oder eben also sich übernehmen lassen von einem Trump oder so. Und deswegen ist es wichtig, also es ist wichtig, dass die CDU irgendwie als christdemokratische Partei, ist ja nicht eigentlich nicht mal eine konservative Partei gewesen, ist, sondern eine christdemokratische Partei, dass sie im demokratischen Spektrum bleibt. Da ist es vielleicht hilfreich, wenn wir sie alle daran erinnern, indem wir zum Beispiel irgendwie auf Demonstrationen gehen. Und also, und das wäre jetzt vielleicht auch dann der positive Teil meiner Botschaft. Wir können ja alle was tun. Wir leben in der Demokratie. Wir haben alle irgendwie Einfluss und Möglichkeiten. Wir können uns alle engagieren in der demokratischen Partei. Wir können uns alle engagieren auf kommunaler Ebene oder irgendwie, wir können mit unseren Abgeordneten sprechen. Wir können uns irgendwie einbringen in den politischen Prozess mit unseren Ideen, mit unseren Vorstellungen. Das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen langweilig, weil wir natürlich nicht irgendwie die Außenpolitik gleich mitbestimmen können, aber halt irgendwie vielleicht erstmal auf lokaler Ebene was oder in der Schule was oder so. Und den Parteien, vielleicht auch insbesondere der Union, also der CDU, irgendwie mitgeben, wir fänden es ganz gut, wenn ihr irgendwie im demokratischen Spektrum bliebet, wenn ihr nicht mit den Rechtsextremen zusammenarbeiten würdet. Wir können uns irgendwie, also uns organisieren, engagieren, auch in Gewerkschaften, in anderen Verbänden, die sich irgendwie für Demokratie einsetzen. Also wir können eine Menge machen und natürlich auch politische Bildung, Aufklärung sprechen. Wir können gegen rechtsextreme Positionen, auch gegen rechtsextreme Sprache, nicht nur in der AfD, vor allen Dingen in der AfD irgendwie eintreten. In der Schule kann man da irgendwie sehr viel machen. Wir können uns dafür alle einsetzen, dass die AfD irgendwie nicht Redezeit an Schulen bekommt. Also es gibt eine Reihe von Dingen, die wir alle als Gesellschaft irgendwie machen und beeinflussen können, die vielleicht Anstrengungen kosten, die vielleicht Zeit kosten. Und Demokratie lebt ja nicht, also gibt es ja nicht einfach so, die ist nicht gratis und die ist auch nicht irgendwie die anderen. Also ich lebe hier, die Demokratie existiert und die anderen machen das für mich, sondern ich bin selber Teil der Demokratie und ich muss selber irgendwie was tun und aktiv werden. Und ja, das soll jetzt ein positiver Abschluss sein. Und natürlich, was, da muss ich ja was tun, aber es ist ja auch schön und es macht ja auch Spaß, irgendwie sich zu engagieren. Aber jedenfalls, das Positive daran soll sein, dass die Demokratie geht nicht kaputt, solange wir Demokraten sie leben und irgendwie was tun und uns engagieren. Wenn wir damit aufhören, dann könnte es passieren, dass die anderen gewinnen und dann wachen wir in einer Gesellschaft auf, die sehr, sehr furchtbar ist und die wir alle nicht haben wollen. Aber solange wir uns engagieren, solange wir irgendwie was tun, glaube ich, können wir optimistisch bleiben.
Ich danke dir für diesen wertvollen Anstoß. Es war sehr motivierend und ich habe aus unserem Gespräch heute einen totalen Erkenntnisgewinn mitgenommen. Ich hoffe natürlich, unseren Zuhörenden geht es genauso und deswegen möchte ich nochmal einen großen Dank an dich aussprechen dafür, dass du heute deine Expertise mit uns geteilt hast und uns ja so tiefe Einblicke und Analysen nochmal geboten hast. Also danke dir.
Sehr gerne, es war mir eine Freude.
Mahlzeit.
So, ich hoffe, ihr habt genauso viel mitnehmen können wie ich bei diesem spannenden und wichtigen Thema. Das war's von mir. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut gerne bei Instagram und TikTok vorbei. Da heißen wir Salon5-.